Wir sind gerade stehen geblieben. Ich glaube, wir hatten die verschiedenen
Urnen. Wir haben darüber gesprochen, wie jemand eben unter die Erde kommen kann oder eben unters Wasser.
Und was das Ganze kostet.
Genau. Aber bevor das alles passiert, ist ja vielleicht interessant auch, wenn man dann eben den Ehegatten oder so in die Augen guckt und hat das Gefühl, naja, das sind nur 3 Wochen, dann ist Schluss. Wartet man dann, bis Schluss ist, oder ist es ratsam zu sagen, okay, jetzt muss ich mir mal Beistand holen?
Ich habe ja das große Glück, sag ich mal so, in diesem Geschäft, erst zum Trauerfall zu kommen, wenn derjenige schon tot ist. Das heißt also, ich erlebe diesen letzten Leidensprozess des Sterbens nicht mit. Ich kenne aber Fälle, wo mich Leute anrufen und fragen, was sie denn machen sollten. Sollten sie den Wunsch des Vaters entsprechen, er will zu Hause sterben und ihn nach Hause holen und dann dabei sein? Sage ich immer, auf jeden Fall, macht das. Ist nicht nur der Wunsch deines Vaters, es ist auch für dich selbst, für den Trauerprozess, der dann vor dir liegt, wichtig, dass du sozusagen Abschied in vertrauter Runde beim Vater nimmst.
Was ich ja meine, ist, dass ich mir vorstellen könnte, dass man den einen Prozess erst abschließen will, sprich also dann dem Tod dann in die Augen zu sehen und sagen, so, jetzt ist er von uns gegangen, und man dann anfängt, sich mit diesem Thema zu befassen. Da habe ich öfters gehört, dass es dann so zu Stress kommen kann, weil es ja dann ganz schnell gehen muss. Die können ja nicht ewig dann im Kühlschrank liegen oder so. Und ist es dann tatsächlich so, dass man sagt, man macht das ein bisschen früher?
Sagen wir mal so.
Ist das dann schwierig, mit den Leuten zu reden, wenn man also schon mal über den Sarg redet und über den Friedhof und wie man das alles macht, und der lebt aber noch, der Ehegatte?
Oder? Das ist, also sag mal so, wenn die Familie gut zusammenhält, ja, also wenn das eine, untereinander, sag ich mal so, ein solidarisches Gefühl ist der Familie vom Zusammenhalt, dann stellt sich automatisch diese Frage nicht, macht man das oder macht man das nicht, dann macht man es einfach, um besser darauf vorbereitet zu sein, ja, so. Und dann kriege ich auch den Anruf, meistens ist es so, eine Woche vorher oder 3 Wochen vorher oder 2 Monate vorher, die sagen dann, also, unsere Oma liegt im Sterben, auf was müssen wir achten, wenn es soweit ist, was kommt alles auf uns zu, wie können wir uns darauf vorbereiten, und dann führe ich dieses Gespräch, und das kann nur sein, dass dann das Ergebnis sozusagen ist, dass diejenige Person, um die es geht, auch tatsächlich einen Tag später stirbt, aber es kann nur sein, es dauert noch 3-4 Monate. Die Leute haben das dann schon im Gefühl, wann es richtig ist, zum Bestatter zu gehen. Normalerweise sagt der Bestatter, kluger Mann baut vor, regeln Sie Ihre Bestattungsvorsorge rechtzeitig, schließen Sie eine Sterbegeldversicherung ab, reden Sie das halt mit uns, auch wenn es erst in 10 Jahren passiert. Aber das macht in der Regel keiner.
Und wie kann man dann, hattest du das jetzt kurz schon bei der Musik angesprochen, kommst du dann als fremder Mann in die Wohnung und so, ist ja ein sehr sensibler, sehr privater, sehr persönlicher Bereich. Wie kann man da oder wie baust du da Vertrauen auf?
Naja, ich versuche erstmal die ersten 10 Minuten, eine halbe Stunde über alles Mögliche zu reden, bloß nicht über den Tod. Ja, also ich meine, das ist so ein klassischer Einstieg, ist, was für ein Wetter heute ist, und dann gucke ich mich in der Wohnung um und sehe, ach Mensch, da liegen Tabletten für einen Diabetiker, und dann, da ich selber auch Diabetiker bin, dann habe ich erstmal ein gemeinsames Thema. Wir unterhalten uns über Diabetes und wie schwer das ist, da sich gut zu ernähren und abnehmen, und es gibt einen Strich hier zu kaufen im Laden, dass man gut aussieht, wenn man dick ist. Und dann lockerst du dieses Gespräch auf. Ja, so, und dann fängst du an, darüber zu reden, worum es eigentlich geht. Ja, also, oder ich sehe den Bücherschrank und sehe, ach, oben links in der Ecke, gesammelten Werke von Egon Erwin Kich, Wesig, vor mir sitzt ein Akademiker oder ein Lehrer aus der DDR. Ja, so. Und dann hast du darüber einen Einstieg. Oder, also ich orientiere mich erstmal in der Wohnung, checke ab, wo bin ich hier gelandet, Und über so ein Gespräch komme ich dann zum eigentlichen Thema.
Tja, ja, Schinski, wie willst du jetzt da wieder rauskommen?
Ja, das ist ja eigentlich ganz einfach. Du hast also dann das Gespräch und ja, mit was geht's dann los? Also kommt man dann gleich dazu, Erdbestattung oder Feuer- oder Ofenbestattung? Wie?
Naja, im Prinzip fragt die Leute, ob sie selber Vorstellungen haben.
Mhm.
Ja, ob sie schon eigene Vorstellungen entwickelt haben. Und dann, wenn ich merke, sie haben gar keine eigenen Vorstellungen, dann sage ich ihnen, was für welche zwei der Arten der Bestattung sie sich entscheiden müssen. Und das ist dann davon abhängig, welche Kosten auf sie zukommen.
Das ist meistens der einzige Grund.
Das ist der einzige Grund und dann frage ich in der Regel, ob sie ein Budget haben, über das sie verfügen können. Ja, bei vielen Leuten ist es ja so, dass was angespart worden ist oder sie nicht wissen, was es kostet und so weiter. Du kannst ja da nicht hingehen mit einer Checkliste wie ein Autoverkäufer. Ja, so. Du musst ja da auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und teilweise sind ja auch Fälle dabei, wo die Leute sagen, ja, Omi hatte kein Geld, Opi hatte kein Geld und ich lebe von Hartz IV und trotzdem will ich eine gute Beerdigung haben. Das musst du ja als Bestatter auch leisten können. Also hast du dann vor dir den typischen Fall in einer Sozialbestattung sitzen und das musst du genauso souverän leisten können wie eine professionelle Bestattung von jemandem, dem Geld keine Rolle spielt. Ja.
Wie bist du denn eigentlich dazu gekommen, überhaupt Bestatter zu werden?
Ich bin da eigentlich durch Zufall drauf gekommen. Und zwar hatte ich vor 5 Jahren so einen Nebenjob angefangen als Sargträger. Um nochmal auf das Thema Sargtragen und Särge zurückzukommen. Also da war mein erster Einsatz. Ich hatte da einen Transporter gehabt und hatte zum Glück hinten eine Werkzeugkiste drin mit einem Akkubohrer. Weil nämlich der Sargdeckel war nicht zugeschraubt. Es fehlten dort Schrauben und der musste zugeschraubt werden und da habe ich geholfen und so bin ich zu diesem Job gekommen. Also ich habe angefangen als Sargträger und habe auch Gruften ausgehoben für Friedhöfe, also im Berliner Umland und so weiter und habe dann auch, sprach sich dann rum, Hochmut hat irgendwas mit Beerdigung und Friedhöfen zu tun, dann kam die erste Anfrage, ob ich auch eine Trauerrede halten kann, habe ich natürlich gemacht. Auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof für einen tollen Jazzmusiker. Und dann kam ein Freund von mir zu mir, der war unzufrieden mit dem Bestatter, der seinen Vater bestatten sollte. Und der war so unzufrieden mit dem, dass er gesagt hat, Mensch Thorsten, komm mal mit. Ich glaube, der will mich hier übers Ohr ziehen. Und dann war ich mit als quasi der Bruder des Bruders und das war tatsächlich ein Bestatter, der ihm da also ganz schlimme Sachen aufschwatzen wollte und dann hat mein Kumpel gesagt, komm, gehen wir mal kurz raus und dann fragte er mich, ob ich denn diese Bestattung auch organisieren könnte. So, ich habe zwar keinen Gewerbeschein, aber ich mache das für dich. Und dann war meine erste Beisetzung, die ich organisiert habe, eine Bestattung, die man, sag ich mal so, unter Freunden macht, ja.
Mhm.
Und daraus ist dann...
Darf man das?
Sag mal so, es ist grundsätzlich alles erlaubt, was nicht grundsätzlich verboten ist. Mhm. Ich habe mich da noch nicht gefragt, ob man das darf. Ich habe es dann einfach gemacht.
Aber wenn man jetzt...
Normalerweise ist es so, das Business des Bestattungsunternehmers ist nur ein anzeigepflichtiges, kein genehmigungspflichtiges.
Mhm.
Es sei denn, ich habe ein eigenes Krematorium und ein eigenes Kühlhaus etc., wo einfach auch Hygienebedingungen vorherrschen müssen, die kontrolliert werden müssen, dann ist das genehmigungspflichtig. Aber jeder hier in unserer Runde könnte morgen zum Gewerbeamt gehen und sagen,
mhm,
ich eröffne ein Bestattungsinstitut, weil du musst ja nur organisieren können.
Gibt es denn da irgendwelche Abschlüsse, jetzt rein theoretisch, staatlich geprüfter Bestatter oder?
So was gibt es alles? Ja,
lohnt sich das? Oder?
Das ist alles Geldschneiderei. Das ist also, das sind so Abschlüsse, wo die Institute, die diese Ausbildung anbieten, die leben davon, dass diese Ausbildung gemacht wird. Aber in Wirklichkeit für das wahre Leben brauchst du keinen. Dich fragt doch keiner, ob du ein zertifizierter Bestatter bist. Es gibt zwar in jedem Bundesland ein Bestatterverband und einen unabhängigen Bestatterverband und den zugelassenen Bestatterverband und alles Mögliche, und zertifizieren kannst du dich auch. Ja, aber ist alles, um es zu machen, nicht notwendig. Du musst es können.
Mhm. Und die Leute, die jetzt den Fall einfach haben, der Trauerfall ist eingetreten, von mir aus auch von heute auf morgen, man hat ja nicht damit gerechnet. Und dann steht man da und sagt so, Mensch, jetzt brauche ich irgendwie einen Bestatter. Jetzt, da gibt es ja die Möglichkeit, man guckt ins einfach ins Telefon oder Branchenbuch oder guckt im Internet, weiß der Teufel wo. Gibt es da unten, was würdest du empfehlen? Wie kann man den zu einem passenden Bestatter finden?
Naja, ich frage erstmal meine Verwandtschaft und Bekanntschaft, wo ich weiß, dass da in den letzten Monaten jemand gestorben ist, und frage den erstmal, du sag mal, du warst ja auf der Beerdigung, wie war denn der Bestatter? So, und das sind auch die Kunden, die ich habe, das sind die meisten Kunden, die ich habe, sind sogenannte Empfehlungskunden. Also ich habe nicht einen Laden, wo ein großes Schild dran ist, bei mir sterben sie günstig und preiswert und billig Discount und dieses und jenes. Nee, die meisten Kunden, die ich habe, sind Empfehlungskunden. So. Und wenn du einmal eine gute Beerdigung organisiert hast und die 30 Trauergäste weinend rausgehen und sagen, das war traurig, aber schön zugleich und so will ich es später auch haben, das ist deine Kundschaft. Ja. Mhm. Da platzierst du durch deine Arbeit deine Werbung. Ja, du kannst denen noch eine Visitenkarte in die Hand drücken oder so, und dann musst du eben den langen Atem haben,
warten.
Zu warten. Ja.